Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Ja, und schön, dass du bist, da bist.
Ja, schön, dass ich wieder da bin.
Wunderschön. Wunderbar. Wir haben einiges zu besprechen, den Wahnsinn an den Börsen ein bisschen einzuordnen. Und das hoffen wir uns von dir. Wir sprechen erstmal über den Gesamtmarkt. Wir sehen gleich den Chart vom Nasdaq 100. Jetzt bewegen sich so die US-Indizes auf Höhe ihres Allzeithochniveaus, so ein bisschen seitwärts, kleine Konsolidierungsphase, so wirkt es. Ist es jetzt die Ruhe vor dem Sturm und ist der Sturm dann eher, geht's nach oben oder unten?
Nee, erstmal ist es ein gutes Zeichen, weil wir haben ja nur wieder genug Störfaktoren gehabt in den letzten Wochen. Donald Trump lässt ja nicht locker, gibt keine Ruhe. Das war auch dieser doch deutliche Rücksetzer, dass es wieder neue Zölle geben soll. Es gibt ja immer noch keine Einigung mit China. Also es gibt genug Gründe oder es hätte genug Gründe gegeben, dass die Börse doch schwächer tendiert. Aber übergeordnet haben wir nach wie vor den Technologietrend, den KI-Trend, den KI-Trade, wie es viele sagen, obwohl da viele jetzt auch vorwarnen, kommen wir gleich noch dazu. Aber es ist schon erstaunlich, wie fest der Markt ist. Und jetzt haben wir die Ergebnissaison und die ist ja ganz gut gestartet mit den Banken. Und das ist, könnte, oder glaube ich zumindest, eine Triebfeder sein, dass der Markt nochmal an Dynamik gewinnt. Denn die Zahlen werden wahrscheinlich auch demnächst relativ gut ausfallen. Es wird ein starkes Gewinnwachstum erwartet. Und das ist am Ende das, was den Markt treibt. Vor allem langfristig, das sind die Unternehmensergebnisse, das sind nicht Zölle, das ist nicht Politik, das sind nicht irgendwelche Unruhen oder Kriege, sondern das sind die Unternehmenszahlen. Und wenn die gut werden, könnte es gut sein, dass wir diesen Aufwärtstrend durchaus noch fortsetzen.
Wir sprechen auch gleich noch über die ein oder andere Bilanz, aber jetzt schauen wir erstmal auf Silber. Da haben wir jetzt bis vor ein paar Tagen noch diese starke Rallye gehabt. Jetzt gab es eine kleine Konsolidierung, die scheint aber auch schon wieder beendet, oder wie schätzt du es ein?
Ja, es war eigentlich eher eine scharfe Korrektur. Wir sind ja beim Silber über die Marke von 50 gestiegen, damit auf den höchsten Stand jemals. Sogar Intraday war das hoch, glaube ich, bei 52,50. Auch das haben wir überschritten. Wir waren in der Spitze bei $54. Da war wirklich so ein bisschen Kaufpanik, nicht nur ein bisschen, es war verstärkt Kaufpanik im Markt. Und dass es dann so eine Korrektur gibt, ist eigentlich ganz normal. Damit werden solche Übertreibungsphasen abgebaut, normalisiert, der Markt beruhigt sich. Beim Silber kam noch dazu, dass am Freitag, als der Markt so gestiegen ist, das war ein Tag vor einem indischen Feiertag, und da haben viele Inder nochmal Silber gekauft. Zeitweise war der Silberpreis in Indien um über $5 über dem Preis hier bei uns oder auch in New York. Und dann gab es diesen Feiertag und man hat auch in der Zeit Flugzeuge mit Silber vollgeladen, um es von New York nach London zu bringen, weil dort die Lager so leer waren. Und in London war sie halt relativ voll, weil vor den Zöllen wurde viel Silber von London nach Amerika mit dem Schiff gefahren. Jetzt musste schnell wieder zurück. Man hat Flugzeuge beladen mit Silber, was sehr unüblich ist, weil man normalerweise, wenn überhaupt irgendwas mit Flugzeugen transportiert, dann ist es Gold, was ja viel werthaltiger ist. Aber jetzt haben wir versucht, diese Lagerbestände aufzufüllen. Das ist wohl auch erstmal gelungen. Dennoch, die Silberknappheit ist so groß, dass in Indien jetzt mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6 ETFs keine Käufe mehr annehmen, sondern nur noch verkauft werden kann. Also es ist schon sehr dramatisch am Silbermarkt. Das ist jetzt eine kurze Entspannungsphase mal gewesen. Aber ich glaube nicht, dass die lange anhält, denn wie gesagt, die Industrie braucht Silber und die ETF-Käufe kommen dazu. Jetzt nicht mehr aus Indien, aber natürlich ist es so, wenn Käufe nicht mehr zugelassen werden, dann versuchen natürlich alle irgendwo anders sich Silber zu besorgen, weil natürlich jeder weiß, das hat einen Hintergrund, weil Silber eben so knapp ist. Und es besteht auch die Vermutung, dass viele Lagerbestände, die ETFs abdecken, dass die vielleicht gar nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Also die Lage ist so dramatisch, dass ich glaube, dass dieser Anstieg vielleicht erst ein Vorgeschmack auf das war, was wir vielleicht noch sehen werden. Und insoweit, in meinem Report habe ich jetzt gerade ja nochmal neu eine Silberspekulation eröffnet und es wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein, denn wie gesagt, die Situation ist wirklich dramatisch und das wird sich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in weiter steigenden Preisen dann auch widerspiegeln.
Da hatten wir auch mal schon eine scharfe Korrektur und wir sehen ja, wie es danach weitergeht.
Es ist ganz oft so, dass so eine scharfe Korrektur meistens vor einem großen Anstieg passiert, dass erst nochmal, dass der Markt sich quasi bereinigt und wie gesagt, es ändert aber nichts an der übergeordneten Situation und die ist nach wie vor extrem bullish für Silber.
Dann schauen wir jetzt auf Ethereum, quasi den kleinen Bruder von Bitcoin. Ich habe in einem Update des Börsenbriefs gelesen vom Rückgrat der digitalen Wirtschaft, sei Ethereum.
Schön, dass du den liest.
Ja. Jetzt darfst du uns aber erklären, was das ein Zitat quasi, was es damit auf sich hat.
Ja, das Zitat nochmal.
Rückgrat der digitalen Wirtschaft.
Ja, also es ist ja so, dass der Bitcoin ist ja so mehr das digitale Gold und der Ethereum wird wirklich gebraucht, die Blockchain von Ethereum für vor allen Dingen die ganze Tokenisierung, die ansteht, auch für die jetzt schon bestehenden Stablecoins, die ja sehr populär sind und die extrem stark wachsen. Dafür wird Ethereum gebraucht und das sage nicht nur ich, das sagt vor allen Dingen auch Tom Lee. Tom Lee ist ein Finanzexperte und auch Vorstand von Bitmine Immersion, einem Bitcoin-Akkumulator. Und der hat mit seiner Firma in der letzten Woche nochmal massiv Bitcoin-Bestände gekauft, die Firma hält jetzt 2,7% des gesamten Ethereum-Bestandes. Und dieser Tom Lee sagt, also der Ethereum ist tatsächlich das Rückgrat der digitalen Wirtschaft, weil es eben für alles Mögliche gebraucht wird, die komplette Tokenisierung. Und er selbst sieht die aktuellen Kurse als absolute Kaufkurse, darum hat er auch nochmal gekauft und will auch weiter aufstocken. Er denkt, dass Ethereum noch in diesem Jahr Richtung $10,000 steigen kann, langfristig vielleicht sogar $60,000 und tatsächlich dieser Markt, diese Tokenisierung, der kommt gerade erst auf. Es wird zukünftig alles als Token geben, sei es Aktien, Gold, Immobilien. Also ich kann mir dann Bruchteile von allen Wertgegenständen kaufen, auch Gemälde. Ich kaufe mir dann irgendwie ein Tausendstel von einem Gemälde und kann das dann wiederum direkt in Tesla-Aktien tauschen oder in Anteile eines Gebäudes oder was auch immer. Und das ist ein spannender Markt, ein riesengroßer Markt, ein Billionenmarkt, der größtenteils auf Ethereum basieren wird. Und das ist der Grund, warum nicht nur Tom Lee, sondern auch andere sagen, das wird quasi die Kryptowährung der Zukunft, die man auch wirklich braucht, benutzt, verwendet und nicht wie beim Bitcoin einfach nur hinlegen und liegen lassen.
Und dann hat nicht nur Tom Lee aufgestockt quasi oder ist wieder eingestiegen, sondern du in deinem Report auch?
Ich habe heute bei Silber nochmal zugegriffen und bei Ethereum, weil ich denke mal, dass das so die beiden, also Silber ist für mich der Rohstoff Nummer 1 in den nächsten Wochen und Monaten und Ethereum die Kryptowährung Nummer 1.
Also wer deinen Brief abonniert, der bekommt dann jetzt auch noch die...
Der weiß auch genau, was
ich denke. Ja, genau, ganz genau. Über Tesla hast du auch schon geschrieben, auch das habe ich schon gelesen, aber jetzt für alle, es gab natürlich gestern die Zahlen, ja. Rekordumsatz, Gewinnrückgang. Spannend war natürlich vielleicht, was zwischen den Zeilen bzw. danach von Elon Musk gesagt, getan wird. Das war jetzt aber wenig.
Genau, da kam jetzt nicht so viel. Also der Umsatz etwas besser als erwartet, der Gewinn etwas schlechter als erwartet. Das ist aber gar nicht mehr so wichtig bei Tesla, die Zahlen. Es geht ja nicht mehr ums Autogeschäft, es geht um die Zukunft, um die beiden großen Themen. Das sind die Robotaxis und das sind die humanoiden Roboter. Und bei beiden kam jetzt keine wirkliche Überraschung. Also man will noch bis zum Jahresende in 8 bis 10 Städte seine Robotaxis bringen. Das war aber auch in etwa so erwartet worden. Man will dann auch jetzt diese Sicherheitsfahrer rausnehmen, zumindest in Austin, in Texas zunächst mal. Auch das war erwartet worden. Humanoide Roboter gibt's auch nicht wirklich was Neues. Im ersten Quartal gibt's den Optimus 3, glaube ich. Auf jeden Fall den neuen Roboter, das neue Modell. Was immer der dann können kann. Serienproduktion soll im nächsten Jahr starten. Also wirklich keine großen Überraschungen. Soweit waren wir dann auch ein bisschen enttäuscht. Die Aktie nachbörslich dann rund 3% im Minus. Aber ich glaube nicht, dass es große Bewegungen geben wird. Wir haben jetzt ja eine schöne Aufwärtsbewegung gehabt, konsolidieren auf hohem Niveau, Tester unheimlich resistent in letzter Zeit, auch gegenüber Marktschwächen. Und diese Zahlen, ich will nicht sagen, es war ein Non-Event, aber viel passiert ist da nicht wirklich und es wird auch nichts großartig am Kurs von Tester ändern, gehe ich von aus.
Fast schon ungewöhnlich. Normalerweise
ist es sehr ungewöhnlich. Es war wirklich sehr ruhig, gab keine Aufreger, es gab ja schon gerade Analysten-Calls mit Elon Musk, wo er denen das Wort abgeschnitten hat, aber wie es gestern, das war entspannt und ruhig.
Auch mal nicht verkehrt.
Manchmal war es ein bisschen wild, aber Elon Musk war eigentlich für seine Verhältnisse eher zurückhaltend.
Ja, dann gucken wir gleich auf die Konkurrenz. BYD, da gab es eigentlich einiges an guten Meldungen. Also eine neue Produktionsstätte in Spanien, die Kooperation mit Apple, schon ein bisschen her jetzt, aber hat mir auch bekannt gegeben. Eigentlich fundamental ist
es
gut.
Ja, es gab wirklich eigentlich nur gute Nachrichten, nichts Negatives. Trotzdem, die Aktie kommt einfach nicht mehr so richtig in Schwung oder gar nicht mehr in Schwung. Nach diesem Kursrutsch klebt sie da unten fest im Bereich um die 12 Euro. Da müssen wir mal warten, dass vielleicht doch mal ein paar bahnbrechende News kommen. Aber Mittlerweile ist BYD, das KGV ist jetzt bei 13, 14 fürs nächste Jahr wirklich extrem günstig bewertet, attraktiv bewertet. Und es ist ja nicht so, dass BYD nicht mehr wächst. Man expandiert, gerade die Verkäufe im Ausland werden immer besser. In China hat man jetzt auch so ein bisschen den Boden gefunden, nachdem man da Marktanteile hat einbüßen müssen, weil die Konkurrenz natürlich auch nicht schläft. Ja, und dann kam jetzt noch, glaube ich, gestern oder heute die Meldung, dass dieses Auto ist der BMW Seagull, heißt er in China. In Deutschland heißt er, glaube ich, Dolphin Mini. Dass es den jetzt tatsächlich erstmals auch für unter 20.000 Euro gibt, nämlich für 19.900. Bisher war der Preis bei 23.000. Und das ist so ein Punkt, das habe ich schon oft gesagt, was ich nicht ganz verstehe, dass BYD seine Autos in Deutschland so teuer anbietet. Denn dieses Auto, was jetzt 20.000 Euro kostet, das ist die kleine Version, Reichweite sind nur 200 Kilometer. Dieses Auto, was hier 20.000 kostet, kostet in China 7.000 Euro. Also ein Drittel. Und da muss ich mich schon fragen, wenn dieses Auto in Deutschland angeboten würde für 15.000 Euro zum Beispiel, dann würde sich das verkaufen wie verrückt. Aber 20.000 für ein Auto mit 200 Kilometer Reichweite ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht die Geschichte, wo die Leute aufspringen und losrennen und sich die Autos kaufen. Aber das kann ja noch kommen, wenn das Werk in Ungarn fertig ist am Jahresende und wie wir die in Deutschland, in Europa produzieren kann. Dann, glaube ich, werden die Preise weiter runtergehen und dann dürfte BYD doch erstaunlich schnell Marktanteile auch in Europa gewinnen.
Wir können nochmal einen Vergleich uns anschauen mit anderen Autobauern, was Einheiten angeht.
Genau, das ist ganz erstaunlich. BYD hat es wirklich geschafft, im ersten Halbjahr weltweit die Nummer 4 aller Autohersteller zu sein, also nicht nur Elektroautos. Wenn man diese Grafik vor 5 Jahren eingeblendet hätte, hätte jeder gesagt, das wird niemals passieren, dass BYD und die Top 5 oder sogar auf Platz 4, man hat jetzt gerade Hyundai überholt, auf die Top 4 der größten Autohersteller der Welt kommt, mit 2 Millionen Autos verkauft im ersten Halbjahr. Das ist schon beeindruckend und es würde mich nicht wundern, wenn wir in 3 Jahren hier stehen und die steht ganz oben. Also es würde mich überraschen, wenn es nicht so ist, ehrlich gesagt. Denn Elektroautos in China mittlerweile im Marktanteil 50%, das wird in Europa auch so passieren. Es geht nur über den Preis, das ist das Problem, dass eben die alle anderen außer den Chinesen den Preis nicht hinbekommen oder die Preise nicht so hinbekommen, dass sie die Autos günstig verkaufen können und doch damit noch Geld verdienen. Solange Elektroautos teuer sind als Verbrenner, wird das nicht funktionieren, aber BYD hat gezeigt, dass es geht. Und insoweit, die Zukunft wird noch ganz spannend, zumal ja BYD auch nicht nur Elektroautos macht, sondern längst auch Batteriespeicher, Elektronikbauteile, jetzt in den Robotermarkt einsteigt, mit Apple die Kooperation, erstmal Tischroboter. Also da ist noch vieles in Bewegung. Das Einzige, was nicht geklappt hat bei BYD, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die hatten ja mal diese Monorails.
Stimmt. Hat man nichts mehr, ist gestorben, oder?
Das ist quasi tot, das Geschäft. Die viele Städte, die schon bestellt hatten, haben dann doch wieder abbestellt, weil es doch zu teuer ist und nicht, die Technologie nicht gut genug, was auch immer. Spielt keine Rolle, wie wir die Woche keine Monorails. Man macht auch so gutes Geschäft.
Hat genug andere Eisen im Feuer. Würdest du dich denn überraschen, wenn auf dieser Top-5-Liste in 5 Jahren Xiaopeng auftauchen würde?
Das glaube ich, das würde mich überraschen, aber ausschließen kann ich das nicht. Man hat ja, man wird dieses Jahr über 400.000 Autos verkaufen. Vielleicht im nächsten Jahr dann oder im übernächsten Jahr die Millionengrenze erreichen. Also ja, könnte man zumindest in die Top 10 wird man auf jeden Fall fahren. Davon gehe ich aus, denn Xiaopeng hat extrem gute Autos zu vernünftigen Preisen. Und man sieht mal hier, das ist ganz interessant, das sind die Verkaufszahlen in Deutschland. Im Vergleich mit NIO. NIO ist ja schon länger am deutschen Markt. Und NIO in Schwarz hatte zu Anfang im Jahr 23 mal so ein paar Ausreißer, wo man wirklich gute Verkaufszahlen hatte. Das sind die monatlichen Verkaufszahlen. Aber irgendwie hat man nie so recht Fuß gefasst, weil vor allen Dingen auch die Autos von NIO viel zu teuer sind. Xiaopeng geht einen anderen Weg. Man hat akzeptable Preise, gute Autos, kriegt auch gute Kritiken in Deutschland. Und man sieht es, die Verkaufszahlen steigen nahezu kontinuierlich an. Immer noch auf niedrigem Niveau, 240 Autos im Monat ist jetzt nicht viel, aber ist ausbaufähig und man wächst international extrem stark, hat es glaube ich schon über 60 Länder und will in weiteren Ländern aktiv werden. Und Xiaopeng hat vor allen Dingen das, was BYD selbst noch fehlt. Man hat seinen Roboter, man hat seine eigenen KI-Chips. Eigentlich ist Xiaopeng eine KI-Firma, nur das war ja bei Tesla auch lange so, dass man lange das nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte. Und in dem Moment, wo der Markt erkennt, das ist ja nicht nur eine Autofirma, die machen ja auch jede Menge KI, dann könnte es auch bei Xiaopeng zu einem kräftigen Schub geben. Ähnlich war es ja auch bei Tesla.
Okay, wir werden es auch hier weiter beobachten und bleiben noch ein bisschen beim Thema KI, wo du es jetzt gerade schon so prominent angesprochen hast, wenn wir auf den Big Player überhaupt, auf Nvidia blicken. Auch da so eine kleine, naja gut, nicht ganz, aber so eine Seitwärtsbewegung vor dem neuen Anstieg.
Der kommt. Also das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich die Grafik mal dabei hatte, dass ja der Mensch technologische Entwicklung immer linear denkt, hatte ich glaube ich schon mal dabei. Die wirkliche Entwicklung geht aber anders. Es geht erst ganz langsam und dann schneller, als der Mensch denkt. Und im Moment sind wir an dem Punkt, wo viele Menschen denken, KI, das läuft doch nicht so schnell. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Tatsächlich läuft schneller als gedacht. Und spannend ist auch, dass an der Börse mittlerweile mehr vor einer KI-Blase gewarnt wird, als dass man irgendwie Chancen in diesem Markt sieht. Das heißt, ja, die Aktien sind viel zu teuer. Mhm. In der Umfrage von der Bank of America unter den, ich glaube, 200 größten Fondsmanagern ist das größte Risiko mittlerweile für den Aktienmarkt die KI-Blase. Mhm. Größer als noch die Angst vor einer möglichen wiederkehrenden Inflation. Und das ist schon erstaunlich. Und das zeigt mir eigentlich, dass es genau das Gegenteil der Fall ist, dass wir uns keine Sorgen machen, denn Blasen platzen eigentlich immer erst dann, wenn keiner mehr davon spricht und nicht, wenn es vorher angekündigt wird, monatelang. Und tatsächlich, wir haben ja eine Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass die Umsätze, die Nvidia macht, irgendwie fingiert sind oder diese Rechenzentren entstehen, die Chips werden gebraucht. Nvidia kommt nach wie vor mit der Produktion nicht hinterher. Also der KI-Trade ist voll intakt und wir sind eher am Anfang als am Ende, würde ich sogar sagen. Soweit. Nvidia, habe ich ein paar Mal gesagt, eine Aktie, die man haben muss, behalten soll, aber diese wundersamen Kurssteigerungen von mehreren 100% im Jahr, die sehen wir sicherlich nicht mehr. Aber wenn es im Jahr 30-40% sind, ist ja auch gut.
Und weil das Ganze eben intakt ist, setzt zum Beispiel OpenAI jetzt nicht nur auf Nvidia, sondern auf AMD, wie wir seit 2 Wochen nun wissen. Dann ist die Aktie auf ein Allzeithoch gestiegen und hält sich auf dem Niveau.
Ja, sie hat das Allzeithoch nach diesem Deal dann sogar nochmal getoppt. Mhm. Und ich habe es auch bei dem Deal schon gesagt, das war für AMD ganz wichtig. Nicht nur, dass es ein großer Umsatz ist, den OpenAI erzielt, ich glaube 100 Milliarden insgesamt, ungefähr sollen es sein. Es ist vor allen Dingen das Signal, dass AMD jetzt definitiv auch ein KI-Chip-Anbieter ist. Das war man vorher auch schon, aber eben in sehr kleinem Umfang. Dass eben jetzt auch die Großen der Branche auf die Chips von AMD setzen und man sich quasi neben Nvidia als zweiter Player etabliert hat. Und das ist schon ein echter Meilenstein. Und das, AMD ist halt immer noch halb so hoch bewertet wie Nvidia. Nvidia, glaube ich, mit dem 16-fachen Umsatz, AMD mit dem 8-fachen. Und diese Bewertungslücke wird sich schließen und das wird eher so passieren, dass AMD nach oben aufschließt als andersrum. Denn soweit sehe ich trotz dieses Anstiegs, der natürlich erstmal verarbeitet werden muss, immer noch viel Luft für AMD nach oben. Vielleicht nochmal die Market Cap im Vergleich. Wir haben hier 350 Milliarden gegenüber 4,5 Billionen. Also das ist um den Faktor 11 oder 12 mehr. Und ob das so gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Und soweit AMD eine Aktie, die man nicht nur auf dem Zettel, sondern auch im Depot haben sollte. Schön gesagt.
Ja, ich glaube auch beim nächsten Jahr hast du das schon mal so ähnlich gesagt. Baidu, JP Morgan ist ganz anderer, oder was ist ganz anderer Meinung? Die haben jetzt die Gewinnprognosen gesenkt für 2025 und 2026. Scheint ein bisschen pessimistisch zu sein. Ein paar Anleger zuletzt offenbar auch.
Ja, es ist ja so, Baidu sind eigentlich zwei Firmen. Es ist einmal das Kerngeschäft, das ist vor allem die Suchmaschine in China. Also es ist ja die chinesische Google, wenn man so will. Aber ähnlich wie Google oder genauso wie Google hat man eben auch ein KI-Geschäft, was relativ groß auch ist. Man hat ja auch, man bietet auch autonomes Fahren an. Jetzt auch in Europa sollen jetzt die ersten Testfahrten beginnen in der Schweiz von der Baidu-Tochter Apollo. Dieses Kerngeschäft, das stagniert seit Jahren schon. Und das neue Geschäft bringt halt wenig Erlöse. Also insoweit diese Gewinnrücksätze oder diese rückläufigen Gewinnprognosen von JP Morgan oder kann man nachvollziehen, weil das Kerngeschäft immer noch der Hauptgewinn- und Umsatzbringer ist und davon läuft es halt nicht. Aber das neue Geschäft ist extrem stark und jetzt kommen auch langsam die ersten Umsätze und Gewinne aus diesen Geschäftsbereichen dazu. Also für mich ist Baidu immer noch so dieser schlafende KI-Gigant, der immer noch nicht als dieser gesehen wird am Markt. Das wird sich aber ändern. Das hat sich auch geändert. Sprunghaft ist ja die Aktie angestiegen, aber jetzt auch hier, sowas muss erstmal verarbeitet werden. Jetzt gibt es erstmal wieder ein paar Stimmen, die so ein bisschen negativer sind. Aber das ist Chinas, ich will nicht sagen Nummer 1 KI-Aktie. Tencent ist vielleicht die Nummer 1, Alibaba. Aber die drei, Alibaba, Tencent, Baidu, das sind so die drei großen KI-Firmen in China. Und da ist Baidu immer noch von der Kursentwicklung hinten dran. Von der tatsächlichen Entwicklung ist man eher sogar vorne mit dabei.
Iron Energy, beziehungsweise für Iris Energy jetzt Iron. ist ja stark gestiegen, bis Mitte Oktober oder so, wir sehen es jetzt gleich, und dann kam aber doch eine scharfe Korrektur auf.
Genau, gab es einen Grund? Ich habe, glaube ich, letztes Mal, da waren wir, glaube ich, gerade da oben, habe ich gesagt, also jetzt zu kaufen macht keinen Sinn. Ob jetzt die Korrektur ausreicht, schwer zu sagen. Es kann auch nochmal runtergehen, vielleicht sogar bis $40. Die Aktie hat sich seit April in der Spitze mehr als verzehnfacht. Bei allem, was gut ist, klar, sie war hier mit $6 sicherlich zu billig, aber $60 war vielleicht dann auch zu teuer, zumindest in dem kurzen Zeitraum. Es ist auch gar nicht so viel passiert eigentlich in der Zeit, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der, ich will nicht sagen Hoffnungsschimmer, RWS Energy ist eine tolle Firma, expandiert unheimlich stark, ist einer der größten Anbieter von Rechenzentren mittlerweile geworden. Was noch so ein bisschen fehlt, was alle anderen haben, Nebius hat einen Deal mit Microsoft, Applied hat einen Deal mit CoreWeave, und IRIS hat eigentlich noch keinen großen Deal gelandet. Und das könnte noch kommen. Also ich habe die Aktie in meinem Report schon lange, schon seit 1,5 Jahren, war sicherlich zu früh bei der Aktie. Habe dann auch mal einen Teil verkauft, jetzt vor ein paar Wochen. Und jetzt lasse ich den Rest aber liegen, weil das ist eine Aktie, die sicherlich jetzt nicht in dem Tempo weiterlaufen wird, die vielleicht auch erstmal korrigiert. Aber einer der Top-Player in dem Bereich Rechenzentren und insoweit. Zum Einstieg vielleicht einfach nur mal ein paar Tage abwarten, aber so langsam wird es wieder interessant.
Applied Digital, schauen wir auch da noch drauf auf den Chart. Und da hat man auch einen 9-milliarden-schweren Infrastrukturvertrag gemeldet in dieser Woche. Ich glaube, der Vertragspartner ist nicht bekannt.
Genau, ist nicht bekannt. Und da haben wir einen 5-Milliarden-Auftrag über 15 Jahre. Sagen wir mal so, vor einem halben Jahr hätte sowas noch wahrscheinlich die Aktie 30% nach oben getrieben. Jetzt gab es sogar einen Minus nach dieser Meldung, was aber daran liegt, dass gerade schon im KI-Sektor auch mal Gewinne mitgenommen werden. Ist doch vollkommen normal nach den Kurssteigerungen, dass da mal Rücksetzer passieren. Und soweit gab es auch hier einen Rücksetzer. Klar, die auch hier die Aktie von unter 10 auf fast $40 in so kurzer Zeit, da gibt es einfach mal Korrekturen. Aber Applied ist für mich auch einer der Top-Werte aus dem Bereich Rechenzentren. Und da würde ich vielleicht sogar, ja, ist immer schwer zu sagen, so Korrekturen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Internetzeit damals. Da gab es auch in diesen Aufwärtsbewegungen, die ja über Jahre hinweg gingen, immer so ganz scharfe Korrekturen, so 2-3 Tage, 20-30% teilweise. Und dann ging es aber sofort wieder nach oben, und ähnlich sehe ich das eigentlich auch hier in diesem Sektor.
Dann kommen wir jetzt quasi zur Pharma-Branche oder zu einem Pharma-Wert, der aber auch verstärkt aufs Thema KI setzt. Recution Pharmaceuticals. Du hast vor einigen Monaten hier gesagt, das ist ein sehr spekulativer Wert, aber mit Vervielfachungspotenzial.
Genau, und das ist zumindest mal eine Aktie aus dem KI-Bereich, die noch nicht angesprungen ist. Mhm. Die Frage ist, ob sie anspringt. Also sie springt ja immer mal wieder an. Sie ist ein paar Mal. Aber es ist so eine ganz lange Bodenbildung. Es ist eine unheimlich spannende Firma, die KI, um es kurz zu machen, man setzt KI ein, um neue Medikamente zu entwickeln. Und da ist man auf einem guten Weg. Man hat namhafte Partner, man hat auch schon die ersten Erfolge erzielt, aber eben noch nicht so den ganz großen Wurf. Und das ist quasi so eine Wette darauf, dass das mal gelingt und dass dann auch ganz andere Bewertungen abgerufen werden können. Insoweit, wenig Kapital einsetzen, ist halt auch eine relativ kleine Firma. Das Problem ist auch, dass sie nicht in Deutschland handelbar ist. Man muss sie also direkt in den USA kaufen. Oder aber, wie ich es in meinem Report gemacht habe, man kann auch Zertifikate auf die Aktie kaufen. Also wer Lust hat, in meinem Report ist alles drin.
Gibt's alles einfach machen.
Aber eine spannende Firma, aber wie gesagt, hochspekulativ, ist im Prinzip so eine Mischung aus KI und Biotech. Also viel heißer geht es dann eigentlich nicht mehr.
Stimmt. Aber du hast ja davor, das ist gewarnt, aber hast ja darauf hingewiesen, das muss man halt natürlich im Hinterkopf haben, wenn man auf so einen Wert setzen sollte. TeamViewer, schauen wir da noch drauf. Gestern ist die Aktie auf ein Allzeittief gefallen, nachdem auch immer die Prognosen gesenkt wurden. Hat dich das überrascht? Oder was schätzt du den Wert ein?
Hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich glaube, ich hatte TeamViewer in dieser Sendung wahrscheinlich so in den letzten Jahren 10 Mal und ich habe mich nicht einmal positiv geäußert. Könnte ich mich nicht daran erinnern. Vielleicht habe ich mal einen positiven Satz gesagt, aber es ist einfach eine Firma, die ihre besten Zeiten hinter sich hat. Das war halt auch im Prinzip eine Corona-Firma. Fernwartung war damals ein Riesenthema. Wir haben es ja auch selber genutzt, TeamViewer bei uns in der Firma. Aber ich weiß nicht, wo jetzt da das Wachstum herkommen soll. Und das, man sieht ja, die Firma wächst auch nicht. 2% oder 3%, 4%. Also jetzt haben wir noch einen Zukauf gemacht, der offensichtlich auch nicht so gut funktioniert, der jetzt nochmal dafür gesorgt hat, dass man die Prognosen senken musste. Und Wachstumsausblick sind 2-6%. Das ist ja Stagnation. Und ich wüsste nicht, wo es herkommen soll. Wo man hat viel Konkurrenz, man hat einen Markt, der nicht wächst. Ich würde wirklich versucht, heute irgendwas Positives zu finden. Ich habe nichts gefunden. Mhm. Und es ist jetzt auch so, selbst nach diesem Kursrückgang haben wir eine Aktie mit einem KGV jetzt, glaube ich, aufs nächste Jahr von 6. Das klingt erstmal gut und günstig, aber bei einem Wachstum von 6% oder 4% ist ein KGV von 6 bestenfalls okay, aber günstig ist das nicht. Also ja, wer kein Wachstum mag, der ist sicher sehr gut aufgehoben, aber ich habe doch lieber Firmen, die wachsen und da zahle ich auch lieber ein hohes KGV, eine hohe Bewertung, als dass ich günstige Aktien kaufe, die auch zu Recht günstig sind.
Ja, ob das jetzt zum letzten Wert passt, weiß ich auch nicht so genau. Wir sprechen jetzt noch über die Wahnsinnsaktie im Moment. Er hat sich zur Meme-Aktie entwickelt, Beyond Meat. In 4 Tagen 1.200, 1.300% zugelegt und dann gestern nachbörslich war es, glaube ich, der Crash.
Haben wir den Chart noch, den ja, von den letzten Tagen? Nehmen wir lieber den, weil der ist, ja gut, ja, sieht man auch. Da sieht man mal, Beyond Meat war bei 50 Cent, also die Aktie war ausgebombt und nicht nur die Aktie, die Firma übrigens auch, weil Beyond Meat ist, also rückläufige Umsätze, noch nie Gewinn gemacht, die Kapitaldecke wird immer dünner, man braucht dringend jetzt frisches Geld, also das reicht noch für ein paar Monate. Mhm. Also Beyond Meat ist ein Kandidat, der auf der Kippe steht sogar. Insoweit auch der Kurs war vollkommen gerechtfertigt. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Es gab dann, ich weiß gar nicht an welchem Tag genau, es gab dann eine Meldung, dass man in, ich glaube, 2000 Walmart-Filialen seine Produktpalette ausweitet. Das ist jetzt keine Meldung, die große Kurssteigerung normalerweise verursacht, aber dann sind ja die Main-Trader aufmerksam geworden und man muss wissen, dass bei Beyond Meat 50% aller Aktien leer verkauft waren. Das ist eine extrem hohe Quote. Insoweit war es gar nicht mal so schwierig, diese Leerverkäufer zu triggern durch Käufe, durch Kurssteigerungen. Die Aktie hat dann 50%, 60%, 100% gemacht und dann wird es für die Shortseller schon mal eng. Dann fangen die ersten an zu kaufen, sich einzudecken und dann gibt es noch mehr Dynamik. Das Ganze ist dann wirklich ausgeartet. Von 50 Cent ging es rauf auf über 8 Dollar zeitweise. Jetzt sind wir aber wieder doch, gestern haben wir ein Minus gemacht. Also ein totaler Wahnsinn, macht überhaupt keinen Sinn, über 1.000% innerhalb von 4 Tagen. Ist wirklich alleine darauf zurückzuführen, auf diese Short-Entdeckung und die Meme-Trader. Ich würde jetzt nicht raten, auf halbe Kurs zu spekulieren, weil das ist ja schon mal schief gegangen bei den Profis. Aber jetzt hier noch irgendwie drauf zu springen, zu kaufen, wie gesagt, der Firma geht es operativ extrem schlecht. Der ganze Markt, fleischlose Produkte, schrumpft ja. Es gibt viel Konkurrenz und dass Beyond Meat da die Kurve bekommt, ist sehr unwahrscheinlich. Aber man sieht mal wieder, was an der Börse alles so möglich ist, was an spannenden Sachen passieren kann. Und ja, schauen wir mal. Ich würde es wundern, wenn
es nicht wieder ganz auf das Anfangsniveau zurückfällt.
Ja, also ich glaube, dass wir bald wieder Kurse von unter einem Dollar sehen werden. Das alles andere wäre schon überraschend.
Na gut, dann war's das für heute. Ja. Damit verabschieden wir uns. Ich danke dir für deine Einschätzung. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.